Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit Sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 20. Dezember 2022, gleich dem 29. Asar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Macrons untergehendes Frankreich. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt. Terroranschlag in Südiran bringt weitere Schande über heuchlerische böse Amerikaner. Amir Abdullahian. Destabilisierung Irans ist lächerliche Politik der USA und des Westens. UN-Generalsekretär fordert Aufhebung von US-Sanktionen gegen Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt. Terroranschlag in Südiran bringt weitere Schande über heuchlerische böse Amerikaner. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, sagte, der Terroranschlag auf den Schrein von Shah Cheragh im Süden Irans werde in die Geschichte des Landes eingehen und betonte, dass er den Vereinigten Staaten weitere Schande gebracht habe. Der Revolutionsführer machte die Bemerkungen bei einem Treffen am Dienstag mit dem Hinterbliebenen der Märtyrer des tödlichen Terroranschlags in der südlichen Provinz Fars Ende Oktober. Ayatollah Khamenei sagte, die Vereinigten Staaten seien der Schöpfer und Unterstützer der Terrorgruppe IS, die Verantwortung für den Angriff von Shah Cheragh übernahm, und fügte hinzu, dass die kriminellen Täter und ihre Gründer beide an den Verbrechen mitschuldig seien. Sie sind so eingefleischte Lügner und so heuchlerisch, dass sie mit Worten die Flagge der Menschenrechte hissen, aber in der Praxis gefährliche Terrorgruppen bilden, fügte Ayatollah Khamenei hinzu. Er hob hervor, das Töten von Pilgern sei etwas ganz anderes als andere Terrorakte und bringe weitere Schande für den Feind. Ein schwer bewaffneter Terrorist griff gegen 17.45 Uhr Ortszeit, 14.15 Uhr GMT, am 26. Oktober, kurz vor dem Abendgebet, den bekannten Schrein an, wobei 15 Pilger, darunter eine Frau und zwei Kinder, getötet und mindestens 40 weitere verletzt wurden. Laut dem Polizeikommandanten der Provinz Fars eröffnete der Angreifer wahllos das Feuer auf Besucher innerhalb des Schreins. Der Täter wurde verletzt und von Sicherheitskräften festgenommen. Später erlag er seinen Wunden. Bald darauf übernahm die Terrorgruppe IS die Verantwortung für den Terrorakt. Ayatollah Khamenei forderte auch Kultur- und Medieneinrichtungen auf, dem tragischen Vorfall und anderen historischen Themen Aufmerksamkeit zu schenken und sie zukünftigen Generationen zu vermitteln. Amir Abdullahian: Destabilisierung Irans ist lächerliche Politik der USA und des Westens. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat die USA und ihre westlichen Verbündeten wegen ihrer Einmischungen in interne Angelegenheiten Irans scharf kritisiert und erklärt, dass sie versuchen, Iran zu destabilisieren. Unverantwortliche und willkürliche Haltungen und Interventionen der USA und einiger anderer westlicher Länder, die darauf abzielten, mit politischen Mitteln sowie kognitiven, medialen und hybriden Formen der Kriegsführung die Unruhen in Iran zu verschärfen, seien Bemühungen zur Destabilisierung Irans, sagte Amir Abdollahian am Montag auf dem dritten Teheraner Dialogforum in der iranischen Hauptstadt, an dem zahlreiche Wissenschaftler aus 36 Ländern teilnahmen. Er fügte hinzu, die Einmischung der westlichen Länder in die Angelegenheiten Irans erfolge trotz der Tatsache, dass sie selbst in alle Arten von innerstaatlichen Protesten verwickelt seien und ihre Polizeikräfte die gewalttätigsten Methoden anwendeten, um auf diese Proteste zu reagieren. Der iranische Außenminister erklärte, diejenigen, die die Terroristen oder Wirtschafts- und Medienterrorismus unterstützen und Gewalt schüren, müssen sich bewusst sein, dass Terrorismus und Unsicherheit globale Phänomene sind. Sie können nicht in einem Glashaus leben und Steine um sich werfen, ohne sich selbst zu verletzen. Amir Abdollahian betonte, die Gründung der Islamischen Republik Iran basiere auf dem Willen der Menschen und sagte weiter, die friedlichen Forderungen der Menschen und die internen Entwicklungen des Landes sollten nicht von anderen als Mittel zur Begleichung politischer Rechnungen ausgenutzt werden. An anderer Stelle in seinen Bemerkungen kritisierte der iranische Diplomat die Heuchelei der USA in Bezug auf die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015. Einerseits sprechen die USA über die Atomverhandlungen und die Notwendigkeit, die letzten Schritte zu unternehmen, um eine Einigung über die Wiederbelebung des Abkommens zu erzielen, doch andererseits unterstützen sie Unsicherheit und Instabilität in Iran, sagte er. UN-Generalsekretär fordert Aufhebung von US-Sanktionen gegen Iran. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat in seinem 14. Bericht über den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA die Aufhebung einseitiger US-Sanktionen gegen Iran sowie die Wiederaufnahme der Wiener Gespräche gefordert. Die regelmäßige Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur Überprüfung des 14. Berichts vom Generalsekretär bezüglich der Resolution 2231 und des JCPOA fand am Montag in New York statt. Es ist sehr besorgniserregend, dass diplomatische Interaktionen in der gemeinsamen JCPOA-Kommission trotz unermüdlicher und wiederholter Bemühungen um die Beilegung der verbleibenden Streitigkeiten noch nicht dazu geführt haben, dass die USA und die Islamische Republik Iran zur effektiven und vollständigen Umsetzung des Abkommens zurückkehren, sagte Guterres. Ich fordere die USA erneut auf, ihre Sanktionen, wie es im Abkommen festgelegt wurde, aufzuheben und die Ausnahmeregelungen im Zusammenhang mit dem Ölhandel mit der Islamischen Republik Iran zu verlängern, so der UN-Generalsekretär weiter. Er forderte zudem die Islamische Republik Iran auf, zur vollständigen Umsetzung des Abkommens zurückzukehren und keine weiteren Schritte zur Reduzierung ihrer Verpflichtungen aus dem JCPOA zu unternehmen. Palästinensischer Premier fordert UN-Teams auf, Maßnahmen gegen Zunahme israelischer Tötungen von Palästinensern zu ergreifen. Der palästinensische Premierminister Mohammad Shataya hat die Gruppe der Vereinten Nationen in den von Israel besetzten Gebieten aufgefordert, die Entwicklungen vor Ort genau zu beobachten und angesichts der steigenden Zahl von Palästinensern, die durch israelische Streitkräfte und Siedler getötet wurden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Angesichts der außergerichtlichen Hinrichtungen auf Straßen und der zunehmenden Zahl von Terroranschlägen durch israelische Truppen und Soldaten, der letzte davon war ein Autorahmenangriff eines israelischen Siedlers auf die beiden Brüder Mohammad und Mohannad Youssef Moteir in der Nähe der Stadt Nablus, rufen wir die Organisationen der Vereinten Nationen, die in den besetzten Gebieten operieren, auf, um Beobachter auf den Straßen und in den Gebieten einzusetzen, in denen Siedler möglicherweise Palästinenser angreifen, sagte Shataya bei einer wöchentlichen Kabinettssitzung, die am Montag in Ramallah im zentralen Westjordanland stattfand. Die UN verfügt über mehr als 400 Fahrzeuge und mehr als 1000 Mitarbeiter, die als Beobachter ausgebildet werden können, um die Aktionen israelischer Soldaten und Siedler zu beobachten und zu dokumentieren, sagte er. Zakaria Fayala, ein Sprecher des Gouvernements Al-Quds, sagte der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa, dass Mohammad und Mohannad Youssef Moteir am Samstagabend am Straßenrand in der Nähe des israelischen Kontrollpunkts Za'atara waren, und einen Reifenschaden ihres Fahrzeugs reparierten, als ein israelischer Siedler mit seinem Auto in sie fuhr. Mohammad starb sofort, während Mohannad schwer verletzt wurde. Shatayyah verurteilte ferner die Abschiebung des palästinensisch-französischen Menschenrechtsanwalts Salah Hamouri durch Israel, nachdem ihm das Recht entzogen wurde, in seiner Heimatstadt Al-Quds zu leben. Hamouri verurteilte das israelische Regime wegen ethnischer Säuberung und sagte, seine Abschiebung sei dazu gedacht, den Generationen zu zeigen, dass niemand gegenüber Israel Widerstand leisten kann. Er schwor, dies zu bekämpfen. Jemenitische Streitkräfte bereit, Pläne der USA und Israels gegen nationale Ressourcen zu vereiteln. Der oberste politische Rat des Jemen gab an, die Streitkräfte des Landes seien bereit, sich allen Aktionen der USA und des israelischen Regimes zu stellen, die sich gegen die Ressourcen, Inseln und Wasserstraßen des Jemen richten würden. Die jemenitischen Streitkräfte sind bereit, sich den habgierigen Plänen der Vereinigten Staaten und des israelischen Regimes gegen die Ressourcen, Inseln und Wasserstraßen des Landes zu stellen. Sie sind bereit, sich jeder Bedrohung der nationalen Souveränität zu stellen, kündigte der Rat am Montag in einer Erklärung an und betonte die volle Kampfbereitschaft der jemenitischen Soldaten und Kämpfer der Volkskomitees. Diese Äußerungen kamen zu einer Zeit, in der ein Bericht im September besagte, dass eine Delegation israelischer Militärexperten offenbar auf der jemenitischen Insel Sukkot Ra stationiert sei. 6 Monate zuvor war berichtet worden, dass die Vereinigten Arabischen Emirate eine Siedlung auf der strategisch wichtigen Insel bauen würden, um Dutzende von israelischen Soldaten, Offizieren und Militärexperten unterzubringen. Sukkot Ra ist die Heimat von rund 60.000 Menschen und überblickt die Babel-Mandab-Straße, eine Hauptschifffahrtsstraße, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden und dem Arabischen Meer verbindet. Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate treffen derzeit alle logistischen Vorbereitungen, um Geheimdienstbasen einzurichten, um Informationen aus dem gesamten Golf von Aden zu sammeln, einschließlich Babel-Mandeb und Südjemen, der unter der Kontrolle von Streitkräften steht, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt werden, heißt es in dem Bericht. Gleichzeitig unternehmen die USA auch aggressive Versuche, die Kontrolle über Energiereserven an sich zu reißen und natürliche Ressourcen im konfliktgeplagten Jemen zu plündern. In der Erklärung vom Montag sagte der Rat, dass er geeignete Maßnahmen ergreifen wird, wenn die Zeit reif ist und nicht zulassen wird, dass die von Saudi-Arabien geführte Aggressionskoalition den Jemen in einen endlosen Kreislauf aus Chaos und Unsicherheit bringt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 5 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1 Grad, Mashhad 3 Grad, Isfahan 3 Grad, Shiraz 3 Grad und Bandar Abbas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Parviz Toheri mit dem Titel Shure Bulbul, das heißt Die Leidenschaft der Nachtigall.
عاشقان 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 مژده که شد فصل بهار سبز از دامن صحرا برخاست گل بخندید و شد از پرده بارون شور از بلبل شیدا برخاست شور از بلبل شیدا برخاست شکفتن زد جوش باز دریای پر از راز حیات موج زنگ گشت و برآورد خروش باز دریای پر از راز حیات موج زنگ گشت و برآورد خروش عمری از را برآورد نوا بلبل از با غزل خواند و سرود ابر نالید و ببارید به دشت قطره پویا شد و پیوست به رود تشنه چشم تماشایی ماست این همه منظر زیبا و بدی تشنه چشم تماشایی ماست عاشقان 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 مژده که شد فصل بهار سبز از دامن صحرا برخاست گل بخندید و شد از پرده بارون شور از بلبل شیدا شیدا برخاست
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einem schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. Heute wollen wir Ihnen das Dorf Yush in der Provinz Mazandaran in Nordiran vorstellen. Ein Dorf, dessen Name mit dem iranischen Dichter Nima Yushid, der neupersische Gedichte schrieb, in Verbindung steht. Bleiben Sie also dran. Das Dorf Yush ist ein Teil der Gemeinde Balade der Stadt Nur in der Provinz Mazandaran. Wie Dokumente belegen, hat Yush eine sehr alte Geschichte, die auf die Zeit der Sassanidenherrscher zurückgeführt werden kann. Yush liegt im Westen von Balade und 105 Kilometer südlich der Stadt Amul. Es ist ein Sommerquartier und hat ein sehr angenehmes Klima. In den Sommermonaten ist es dort kühl, im Winter kann es aber äußerst kalt werden, so dass manchmal bis zu einem Meter Schnee auf dem Boden liegt. Es gibt zwei Strecken, auf denen man dieses Dorf erreichen kann. Ein Weg zweigt von Chorlus ab und führt über viele Engpässe und grüne Täler, und man hat einen schönen Ausblick auf die Umgebung. Die Dorfbewohner sprechen neben der persischen Sprache auch einen masandaranischen Dialekt mit einheimischem Akzent, genannt Yushi. Die Ortschaft ist halb treppenförmig angelegt und hat eine zentrierte Struktur. Sie befindet sich in einem schönen Tal und rundherum erhebt sich das hohe Elburz-Gebirge. Damit sich die Feuchtigkeit nicht in den Wohnhäusern festsetzt, werden diese auf einer Plattform errichtet, die ungefähr 50 cm hoch ist. Früher hatte man die Häuser aus Lehm und Ziegelsteinen gebaut, heute aber verwendet man Betonblöcke und Ziegel. Die alten Dächer waren flach und man deckte sie mit Holzbalken, Lehm und Stroh, während die neuen Dächer aber sattelförmig sind und mit Blech und Aluminium bedeckt werden. Das Dorf Yush hat 10 verschiedene Viertel, die allesamt historische Strukturen beinhalten. In Yush gedeihen diverse Pflanzen wie Heidekraut, Steppenraute, Majoran, Besenkraut, Minze und Brennnessel, und in den Wäldern wachsen Bäume und Sträucher, darunter Weiden, Weißpappeln und Mispeln. Außerdem gibt es in der Ortschaft schöne Gärten mit Obstbäumen, deren Ernte aus Kirschen, Aprikosen, Äpfel und Walnüsse besteht. Wirtschaftlich gesehen stützt sich die Gemeinde auf Gärtnerei, Imkerei und Viehzucht. Die Stadt Balade liegt 7 Kilometer entfernt von Yush und ist das am nächsten gelegene Handels- und Einkaufszentrum für die Yush-Bewohner. Dort verkaufen sie den Überschuss ihrer Vieh- und Landwirtschaftsprodukte sowie Linsen, Käse, getrocknete Sauermilch, Wolle, Kartoffeln, Weizen, Wollstrümpfe und Handarbeiten. Im Gegenzug dazu können sie auf diesem Basar Bedarfsgüter für ihren Gebrauch ersteigern. Da in dieser Region ein günstiges Klima herrscht, gedeihen auch viele Bergpflanzen, die von den Einwohnern zur Zubereitung ihrer Speisen verwendet werden. Zu den einheimischen Gerichten gehören Eintöpfe, Reis, Suppen, süßes Backwerk und traditionelle Brotarten, saures eingelegtes Gemüse und Marmelade. Spinnen und das Weben von Nachtdecken gelten als Kunsthandwerk von Jusch. Daneben widmet man sich einer alten Art von Zimmerei und der Herstellung von traditionellen Öfen. Jusch hat auch sehenswerte Naturschönheiten. Dazu zählen die Berge Sarnu und Alichol, Mosuband, Sorkband, Ashli und Sarchol. Es entspringen dort auch 14 Quellen, wie die Wasserquelle Bola Mahalle und Poin Mahalle sowie Cheshmesar. Ein Fluss namens Osrut fließt im Süden des Dorfes und sein Wasser verwandelt die Gegend in eine grüne und hinreißende Landschaft.
Die Ortschaft hat außer der alten Struktur und Architektur auch historische Bauten wie den Feuertempel Kir Dawud, die Jame Moschee, das Grabmal Seyed Amin und Seyed Jalal, ein altes Bad und das Haus von Nima Yushich, dem bekannten iranischen Dichter. Das wunderschöne Tal und seine Aussichten machen das Dorf noch sehenswürdiger. Die historische Burg Baladeh, die auf dem Weg zu Jusch liegt, ist ein Besuchsort vieler Touristen. Liebe Hörerfreunde, es ist interessant zu wissen, dass das Geburtshaus von Nima Yushich der wichtigste historische Bau in diesem Dorf ist. Er hat eine Fläche von 700 Quadratmeter und besitzt einen Innenhof mit vielen Zimmern, die rund um den Hof angereiht sind. Das Haus wurde mit Ziegeln und Stuckarbeiten verziert. Es hat schöne schiebbare Fenster mit Zeichnungen aus der Qajarenzeit. Das Geburtshaus von Nima Yushich wurde von den Organisationen für iranisches Kulturerbe, Handwerk und Tourismus in Mazandaran in ein Museum umgewandelt. Da es sich hier um einen historischen Bau dieses großen zeitgenössischen Dichters handelt, ist dieser auch als eine historische Sehenswürdigkeit Irans registriert worden und er erfüllt auch alle Bedingungen für den Tourismus. Im Museum sind zahlreiche Gegenstände von Nima und seiner Familie zu sehen, sowie Dokumente und Ausweise, Fotos, Bilder sowie handschriftliche Notizen und viele Bücher ausgestellt. Liebe Hörerfreunde, den letzten Teil unserer Sendung widmen wir uns dem Dichter Nima Yushich. Ali Esfandiari, bekannt als Nima Yushich, wurde 1896 im Dorf Jusch geboren. Sein Vater, Ebrahim Khane Esamol Saltaneh, stammte aus einer alten masandaranischen Familie. Er war Landwirt und Hirt. Nima lebte bis zu seinem 12. Lebensjahr in der schönen Natur von Jusch und lernte dort auch lesen und schreiben. Danach ging er zusammen mit seiner Familie nach Teheran und besuchte die St. Louis-Schule. Nach dem Abitur arbeitete er im Finanzamt, hängte seinen Beruf jedoch nach einer Weile an den Nagel und im Jahr 1926 heiratete er. Dieser große iranische Poet hatte großes Interesse für Dichtungen und schrieb zu dieser Zeit auch selbst viele lyrische Werke. Zudem hatte sich Nima vorgenommen, eine Änderung in der iranischen Gedichte vorzunehmen. Er war Gründer der neuen persischen Dichtung und änderte die Struktur der iranischen Lyrik. Neue Gedichte ist der Titel, den er für seine Arbeit ausgewählt hatte. Kurz gefasst, er hat Neuerungen in der iranischen Poesie herbeigeführt, die viele zeitgenössische Dichter beeinflusst haben. Nima Yushich starb am 3. Januar 1960. Er liegt in seinem Haus in Jusch begraben. Bis zum nächsten Mal und einer weiteren Folge dieser Sendereihe. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Reza Assar mit dem Titel Umidvaran, auf Deutsch Die Hoffnungsfrohen.
شد جانا امید پدید آمد امید همه جانها از غیب رسید آمد نومید مشد گرچه مریم بشد از دست کانون که عیسی را برچرد کشید آمد نومید مشو ای جان در ظلمت این زندان کان شاه که یوسف را از حبس خرید آمد ای شب به سحر برده در یارب و یارب تو آن یارب و یارب را رحمت بشنی آمد سفرم آمد بیتی دو بماند اما بردند مرا جانا جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد مشد جانا امید پدید آمد امید همه جانها از غیب رسید آمد Thank you.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag mit dem Titel Macrons untergehendes Frankreich. Weiterhin guten Empfang.
Anfang dieses Jahres wurde Emmanuel Macron als französischer Präsident wiedergewählt und besiegte damit seine rechtsextreme Rivalin Marine Le Pen. Er war der erste Politiker seit Jacques Chirac im Jahr 2002, der eine zweite Amtszeit gewinnen konnte. Doch die Freude, die ihn 4 Jahre zuvor bei seinem ersten Sieg begleitet hatte, blieb verblasst. Diesmal nahmen die Franzosen seine Versprechungen nicht mehr ernst. Als kleinerer der beiden Übel stand Macron an der Spitze einer Nation, die in einer Abwärtsspirale gefangen war. Französische Bürgerin. Ich persönlich war nicht für Macron. Wir mussten zwischen der Hölle und dem Fegefeuer wählen. Das liegt daran, dass die extreme Rechte nichts für mich ist, aber Macrons Ideen halt auch nicht. Also konnte ich mich nicht freuen. Ich bin nicht glücklich, aber was soll's. Der Niedergang Frankreichs hat unzählige Ursachen. Im Kern liegt eine ins Stocken geratene Wirtschaft. Die Autoindustrie zum Beispiel beschäftigt immer noch 800.000 Arbeiter, aber sie ist mit einem Umsatzrückgang von 17% im Jahr 2021 in eine existenzielle Krise gerutscht, wie Le Monde es im vergangenen April bezeichnete. Seitdem haben die Energiekosten dazu geführt, dass französische Unternehmen wie Renault, Peugeot und Citroën ums Überleben kämpfen.
La direction évidemment, mais surtout les employés que j'ai vus ce soir.
Roland Lescurie, stellvertretender französischer Industrieminister. Heute Abend habe ich gesehen, dass es Väter gibt, Menschen, die seit 36 Jahren hier sind und die so eine Energiekrise noch nie erlebt haben und die sich entschieden haben, zusammenzuhalten und zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass das Unternehmen den Winter übersteht. Denn was ihm passiert ist, war geradezu existenziell. Ich sehe Menschen, die extrem an ihrem Arbeitsgerät, an ihrem Unternehmen hängen, wie das in der Industrie so üblich ist. In Sachen Energie haben die Franzosen in der Vergangenheit deutlich bessere Tage erlebt. Die Kernkraft des Landes liefert 70% des französischen Stroms. Das Versäumnis, die alte Infrastruktur zu ersetzen, hat jedoch dazu geführt, dass mehr als die Hälfte der 56 Reaktoren außer Betrieb sind, während der schlimmste Winter der letzten Jahrzehnte näher rückt. Guillaume Rabel-Suquet, Kommunikationsdirektor Art Group. Heute liegen wir bei 200 Euro pro Megawattstunde, während wir 2021 diese Megawattstunde für etwa 13 Euro kaufen konnten. Wir haben also tatsächlich eine enorme Preissteigerung, die es uns nicht mehr erlaubt, ein Produktionsniveau aufrechtzuerhalten, das wir gerne hätten. Also werden wir im Winter 4 bis 6 von 9 Öfen in Betrieb halten. Derzeit importiert das Land mehr Energie, als es exportiert und vermeidet Stromausfälle bisher nur knapp. Französische Bürgerin. Es ist ein bisschen düster, es ist traurig. Besonders Gebäude wie der Palais des Beaux-Arts hinter mir sind normalerweise auch bei wenig Licht prächtig beleuchtet. Der Raum zwischen den Säulen war wenig beleuchtet, stellte aber eine große Pracht dar. Und das war nachts wirklich schön anzuschauen. Wir hängen hier nicht wirklich herum, besonders junge Leute. Aber mit Freunden war es schön, hier herumzuhängen. Es war ein Treffpunkt, wie man sagen würde. Auch die französische Landwirtschaft verliert gegenüber der ausländischen Konkurrenz am Boden, insbesondere in der Rindfleischproduktion. Laut Eurostat ist die in Frankreich produzierte Rindfleischmenge in den letzten 20 Jahren um 9% auf 1,4 Millionen Tonnen gesunken. Vor diesem Hintergrund spüren die Franzosen die Lebensmittelinflation.
En ce moment, c'est qu'on sent bien qu'il y a des tensions sur le marché des produits alimentaires.
Französische Bürgerin. Wir können spüren, dass es Spannungen auf dem Lebensmittelmarkt gibt und wir bemerken allmählich Engpässe, insbesondere bei Milch in der Lebensmittelbanktafel, bei Nudeln, die wir wirklich brauchen. Wir sind gezwungen, zurechtzukommen, uns an große Supermärkte zu wenden, um zu sehen, wie sie uns helfen können, indem sie uns Produkte geben, die ihr Verfallsdatum überschritten haben oder frisches Gemüse, das sie loswerden wollen. Und wir verbringen viel Zeit mit Betteln. Wir spüren, dass es schwierig wird. Wir stehen erst am Anfang. Aber uns wurde gesagt, dass es viele Engpässe bei Mehl und Zucker wirklich den Grundbedürfnissen geben wird. Darüber machen wir uns große Sorgen. Die Zahl der Familien, denen geholfen werden muss, wächst. Wir haben also schwindende Ressourcen und steigende Bedürfnisse. Wenn Sie also die Lösung haben und sie mir geben können, werde ich sie mir zu Herzen nehmen. Inzwischen gehört die Steuerlast in Frankreich zu den höchsten in der entwickelten Welt. Die französische Steuerquote ist mit 45,4% die zweithöchste in der OECD. Französischer Bürger.
On dit pas évasion, on dit optimisation. D'accord? Pourquoi les grands profitent de ça?
Wir sagen Steueroptimierung. Warum nutzen die großen Unternehmen das aus und wir, die Bürger, die Rentner oder Studenten, müssen das ganze Steuergewicht auf unseren Schultern tragen, während diese großen multinationalen Konzerne überall auf der Welt von Verbrauchern profitieren, die ohnehin schon sehr hohe Steuern zahlen? Diese Unternehmen betreiben Steueroptimierung. Daher wollen wir mit dem kaufmännischen Leiter eine ruhige Diskussion darüber. Andererseits ist die Jugendarbeitslosigkeit im Land mit 15,6% nach wie vor hoch, unter anderem verglichen mit 9% in Großbritannien, einem Land, das selbst mit ernsthaften wirtschaftlichen Problemen konfrontiert ist. Frankreich hat auch einen stetigen Niedergang der Wissenschaft übersehen. Dies wurde peinlicherweise durch die Covid-19-Pandemie offenbart, als Macron zugeben musste, dass sein Land nicht in der Lage war, einen eigenen Covid-Impfstoff herzustellen. Tatsache ist, dass Frankreich nie eine reine Meritokratie war. Es war immer beeinträchtigt von Vetternwirtschaft, Korruption und Bevölkerungsklasse. Frankreichs innenpolitischer Verfall ist dieses Mal mit einem geopolitischen Niedergang einhergegangen. Unter Macron hat es das Land versäumt, die Ukraine in ihrem Konflikt mit Russland zu unterstützen. Überdies hat das Land in seinem nordafrikanischen Hinterhof an Einfluss verloren. Im August dieses Jahres zog Paris nach einem Jahrzehnt militärischer Präsenz unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung seine Truppen aus der ehemaligen Kolonie Mali ab.
Je pense que tout ça doit se faire dans le respect.
Emmanuel Macron, französischer Präsident. Ich denke, dass dies alles respektvoll geschehen muss, denn Frankreich hilft Mali seit 9 Jahren dabei, die malischen Streitkräfte wie die Armeen der Region auszurüsten, auszubilden und zu unterstützen, in der unser System einige Kilometer entfernt von der Grenze zu Niger neu artikuliert wird und dass wir in Zukunft immer dazu berufen sein werden, eine Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus zu finden. Und ich möchte, dass niemand in der Region vergisst, dass die Priorität der Kampf gegen den Terrorismus bleiben muss. Der Schritt hat den Russen einen größeren Einfluss verschafft. Zum Entsetzen der Franzosen hat Moskau seit deren Abzug private Militärunternehmen in die Region entsandt. Zu allem Überfluss distanziert sich sogar Deutschland von den Franzosen, deren Interessen immer weiter auseinandergehen. Deutschland unter Scholz geht seinen eigenen Weg und zerstört Macrons Hoffnungen, die EU nach dem Brexit und Merkels Rücktritt zu führen. Ein Mittagessen zwischen Macron und Scholz im Oktober löste keines der großen Probleme zwischen den beiden Ländern. Olivier Véran, Frankreichs Regierungssprecher. Wir wollen sicherstellen, dass dieser deutsch-französische Motor am Laufen bleibt und der aktuelle Besuch des deutschen Bundeskanzlers im Élysée, um sich mit dem Präsidenten zu treffen, ist ein Beweis für diese lebendige Freundschaft und für unseren Wunsch, gemeinsam voranzukommen und sich auch mal über die Schwierigkeiten hinwegsetzen zu können, wenn die Prioritäten des einen Landes nicht unbedingt mit denen des anderen übereinstimmen. Die Stärke des französisch-deutschen Paares liegt darin, sich immer gut zu verstehen und den Rest Europas voranzubringen. Unter der Führung von Macron hat Frankreich einen katastrophalen wirtschaftlichen, sozialen, politischen und bildungspolitischen Niedergang erlitten. Wut und Frustration, die sich in der Gelbwestenbewegung manifestiert haben, brodeln immer noch knapp unter der Oberfläche. Die Frage ist, wird Macron den Élysée-Palast ehrenhaft verlassen oder wird die aktuelle Situation das Land an den Rand einer ungewollten Revolution ziehen?
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.